Hallo, hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Und ruhig bleiben.
Servus und grüß Gott hier zu Buzzer Beat. Endlich haben wir es geschafft und uns mal für eine Musikfolge hingesetzt. Es gab ja bisher eigentlich immer nur Basketball und jetzt sind wir endlich mal dabei mit Musik, mit Deutschrap. Und um welches Release es geht, verraten wir euch gleich. Erstmal stellen wir uns noch ganz kurz vor, und zwar die Münchner Ostbahnhof-Miliz, nicht die Berliner. Die besteht einmal aus mir, Philipp Knappe, und aus Samu Cilschke, der sein Buzzerbeat-Debüt gibt. Samu, grüß dich.
Ja, servus. Schön, dass ich auch mal hier bin jetzt am Mike.
Haben wir es endlich mal geschafft und uns auch zusammengesetzt. Und es geht um einen Künstler, der sehr überraschend released hat, also letzten Freitag, 29. Wir nehmen am Sonntag auf. Und der, ja, Promophase eigentlich komplett ignoriert hat, beziehungsweise das alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht hat, von dem er auch gar nichts gehört hat. Und zwar ein Künstler, den Samu und ich schon lange sehr lieben, und zwar Karate Andy. Samu, ja. Wie glücklich warst du, als die erste Single kam und dann auch klar war, oh, es dauert nur noch einen Monat, bis das Album kommt?
Hey, als ich gehört habe, dass Karate Andy ein neues Album rausbringt, war ich wirklich Feuer und Flamme. Also ich habe mich sehr gefreut, und auch, dass es halt so, dass es nicht so ist, dass er sagt, ja, jetzt ich arbeite an einem neuen Album, sondern du hast ja echt gar nichts gehört. Also nach Turbo 3 Jahre gar nichts gehört. Er hat ja sogar 2-mal einfach Turbo-Tour gemacht. Und dann auf einmal Anfang November, ja, Karate Andy bringt ein neues Album.
Vor allem auch eigentlich krasser Gegenentwurf zu diesem, du sagst es schon, sonst ist eigentlich so, dann kommt der erste Instagram-Post von einem Künstler, ja, Arbeiten laufen, wir bringen noch dieses Jahr, das Album kommt in dem Jahr nicht, dann dauert es nochmal ein Jahr, und du denkst, dann kommt, das Album ist fertig, aber wir releasen es nicht. So war es ja bei CEO Haftbefehl zum Beispiel auch, wo du schon 1000-mal gehört hast, das Album ist fertig und es kommt aber nicht. Und ja, Andy macht so ein bisschen anders, hat es anscheinend fertig bekommen, zwischen K-Hole und am Tresen einfach saufen und Automat zocken.
Ist so.
Hat er sich ins Studio begeben und ein Album aufgenommen. Und das dann auch schnell gedroppt zum Glück.
Wenn man die Länge des Albums beachtet, dann hat er es halt wahrscheinlich wirklich zwischen K-Hole und Novoline gemacht. Und ich check auch gerade Andy, Karate Andys Instagram-Account, und er hat ja diesen Instagram-Account tatsächlich wirklich erstellt, um Album-Promo zu machen. Also der erste Post ist das A$AP Cotti CD-Logo.
Da sind ja auch überhaupt gar nicht viele Posts drauf, sondern es ist
17,
ja einfach nur, ja.
17 Beiträge, und es dreht sich nur um A$AP Cotti.
Da sieht man sehr viel, ja.
So heißt übrigens das Album. Also das neue,
für alle, die es noch nicht mitbekommen
haben. Genau, das neue Album von Karate Andy heißt A$AP Cotti.
Ja, und der, auch da ein krasser Gegenentwurf. Ja. Sonst hast du bei Rappern ellenlange Stories, du kannst das ganze Leben sehen, und bei Andy bekommst du nichts mit, außer halt dann eine gute halbe Stunde A$AP Cotti und Flavor aus Berlin.
Ja, auch Promophase, also wie du schon gesagt hast, Promophase ja gar nicht. Also wirklich nur bisschen Insta, jede Woche eine Single, ein Video dazu. Und sonst gar nichts. Keine Interviews, kein Nix. Also du hast ja echt, du hast von Karate Andy jetzt 3 Jahre lang nichts gehört, und dann auf einmal Klatsch und dann direkt Album.
Ja, das ist aber auch was, wir haben ja auch vorhin kurz drüber geredet. Er ist aber halt auch, glaube ich, ein Typ, der immer sehr, okay, das klingt auch super abgedroschen, aber der die Kunst so sehr für sich stehen lassen will. Ja, also der, glaube ich, auch bei vergangenen Interviews eigentlich auch nie so richtig viel Bock hatte. Klar, so ein bisschen was hat er erzählt, ein bisschen was weiß man über ihn, aber auch teilweise wirklich nicht viel.
Ja, das stimmt. Er will also, aber ich weiß nicht, ob es einen künstlerischen Aspekt hat oder ob er einfach keinen Bock hat. Oder ob Karate Andys Kunstfigur dadurch definiert wird, dass er halt dieses Lustlose und so, ich habe keinen Bock. Und weil wirklich in jedem Interview, also die ich gesehen habe, die sind jetzt auch schon 2-3 Jahre alt, aber das war halt dann Promo für Turbo mit Vis-a-vis. Und ja, da versucht sie die ganze Zeit noch so ein bisschen was aus ihm rauszupressen, so Generation Andy-mäßig, und für was stehst du? Also Generation Andy war ja der Track auf seinem allerersten Album, so, und er so, ja, ich habe keinen Bock darüber zu reden, und dann versucht sie auch die ganze Zeit so, ja, was wäre, wenn es nicht die Musik geworden wäre, ja, und dann gibt er so Antworten wie, ja, Bürojob, und dann fragt sie, ja, was wäre für dich ein Bürojob? Ja, Eisstock schießen, so.
Ja, es ist schwierig, und das ist ja bei ihm auch schon eigentlich lange so ein bisschen, oder die ganze Karriere über so ein bisschen das Problem, dass er immer sagt, er hat eigentlich keinen Bock auf andere Rapper, er hat irgendwie auch keinen Bock auf Rap so richtig, er hat keinen Bock auf die Szene und so weiter, aber er ist ja dann natürlich trotzdem Teil von der Szene, verdient was dran und das ist ja auch mal so ein bisschen diese Ambivalenz, die man da einfach
drin hat. Also ich glaube schon, dass er Bock hat auf Rap, das merkt man auch, finde ich. Das Album ist kurz auf jeden Fall, aber es ist dann trotzdem krass und also ist trotzdem ein gutes Album geworden. Und klar, also ich glaube schon, dass er Bock auf die Mucke hat. Er hat jetzt zum Beispiel auf Battle Rap, sagt er auch selber, war eigentlich Mittel zum Zweck. Er war ein guter.
Genau, er hat ja angefangen bei Rapper Mittwoch, ganz klassisch. Da ist er ja auch groß geworden, hat da gebattelt. Und da ist er ja auch schon aufgefallen durch diese Null-Bock-Attitüde. Er hat sich auch immer eigentlich unangreifer gemacht, dadurch, dass er, weil sonst ist ja bei Battle Rap immer so, okay, ich bin der Krasseste, der Gegner wird halt beleidigt. Aber er hat sich auch teilweise einfach selber beleidigt. Und dann hat der andere gesagt, oh ja, du Junkie. Und er war immer so, ja, ist halt so, ne? Und das Stimmt. Hat ihn ja so beliebt gemacht damals.
Ja, diese Selbstironie. Mortimer hat erzählt, dass Karate Andy beim Battlen mal einen Rapper zum Weinen gebracht hat, weil er ihn so hart gedisst hat. So, also, und darauf wurde Karate Andy angesprochen und meinte so, ja, der war schon von Anfang an nicht der stabilste, aber ja, er hat geheult, weil er von Karate Andy gedisst wurde.
Ja, das ist natürlich gute Promo und nach dem Album heult bestimmt auch der ein oder andere, der sich da vielleicht angesprochen fühlt. Wie fandest du jetzt die Singles und die Videos vorab?
Ja, also was man natürlich zu den Videos sagen muss, wenig Schnitte oder schon, also nicht schon viele Schnitte, aber halt wenig Situationswechsel. Also eigentlich zum Beispiel bei Du Weißt, also jetzt bei der letzten Single-Auskopplung, die dann auch im Zuge mit dem Album kam. Ich glaube, das Album besteht aus 3 Videoschnitten gefühlt, also immer wieder der gleiche und dann mit seinem Schäferhund. Und dann bei also es passiert nicht viel in den Videos, aber das... Also das ist ja mittlerweile häufig so.
Ja, das ist, ja, was heißt mittlerweile? Ich glaube, der Punkt ist, das letzte, also das Video zu Du Weißt, war eigentlich noch mit das klassischste Rap-Video von den ganzen, weil da ist halt er, für alle, die es nicht gesehen haben, da ist er und er steht in so einem Hinterhof oder so, hat halt so einen krassen Hund dabei und steht eigentlich nur da und rappt halt so. Also ganz klassisch, nur der Rapper, die Kamera folgt ihm ein bisschen. Und sonst hat er auch wirklich ganz radikal andere Ansätze gewählt. Oder was heißt radikal? Ich würde schon sagen, dass alle Videos State of the Art sind. Aber zum Beispiel für eine Woche jeden Tag nur koksen, sieht man ja eigentlich, also okay, man sieht ihn oder irgendwen irgendwann in so ein Ford steigen und ein paar Donuts drehen auf so einem Parkplatz. Aber sonst sieht man ja nur diese animierte Rolex, die animierte A$AP Cotti Kreditkarte zum Koks klein machen und halt noch so ein Koks-Taxi-Schild mit so einer Message. Also das ist ja wirklich so ein, für einen unglaublich minimalistischen Song auch ein sehr minimalistisches Video.
Ja, das stimmt. Aber mir gefällt sehr gut der Jetski im Pool vor diesem Garagenhof. Also da musste ich schon, da habe ich sehr geschmunzelt.
Ja, das ist sehr cool. Das ist dann eben in dem, also das ist ja ein Doppelvideo quasi mit Zerre zusammen.
Ja.
Das ist dann in dem Zerre-Part. Genau, das ist sehr cool, das stimmt.
Glaubst du, dass dieses überzeichnete, also Jetski, aber dann im Swimmingpool oder?
Das ist nur, also nur ganz kurz, das ist auch kein richtiges Swimmingpool, sondern nur so ein aufblasbares Teil.
Genau,
also
genau.
Nur, dass man jetzt nicht, also er ist nicht in einem richtig gebauten Pool, sondern in so einem Kinderteil.
Es ist ein Planschbecken.
Genau.
Jetski, aber dann im Planschbecken und dann das mit der Rolex, aber dazu diese Billo-Videos. Glaubst du, dass es auch wieder voll auf diese selbstironische Schiene geht, weil ja also das so ein bisschen die anderen Rap-Videos aufs Korn nimmt, die halt dann wirklich vorm Mercedes-Benz stehen mit der Rolex und die ganze Zeit Rolex in die Kamera halten?
Ja, es ist halt auf jeden Fall was anderes. Ich würde gar nicht sagen, dass jetzt, also ich, wie gesagt, das meinte ich auch mit diesem, dass die Videos State of the Art sind. Ich habe schon das Gefühl, dass das, was man gerade bei gewissen anderen Künstlern auch sieht, da kommen wir auch später noch drauf. Aber ja, dieses mit dem Jetski im Planschbecken ist absolut ironisch, super witzig. Auch wo er einfach nur mit dem Jeep da durch den Wald fährt, im Video zu Corner, was irgendwie auch eigentlich eher so ein bisschen düsteres Setting ist. Der Song ist aber eigentlich ja, eher so ein bisschen lockerer und so, vom Beat her zumindest.
Ist ja auch eigentlich konterkariert, ja, dadurch, dass sie im Auto abhängen, wird ja, also Cornern mit den Jungs ist ja eigentlich an der Ecke abhängen und saufen. So, aber wie sie fahren irgendwie mit dem Land Rover durch den Wald.
Und trinken, keine Ahnung,
so Sekt.
Rotkäppchen-Sekt oder was auch immer das ist. Ne? Spritzt den billigen Cremant durch das Hotel, das rappt er ja auch. Die Line habe ich auch sehr gefühlt übrigens. Für mich war es ein bisschen so, dass die Singles und Videos sehr, also vielleicht abgesehen von Corner, das noch ein bisschen smoother ist, sage ich mal, waren es für mich eigentlich klassische Andy-Singles. Mit ja wirklich völlig abstrusen, aber super witzigen Texten und Lines. Die Hooks alle so ein bisschen sehr minimalistisch gehalten, so ein bisschen dumpf teilweise auch. Ich meine, ja, eine Woche jeden Tag nur koksen, absolut flex einfach nur durch, also feierbarer Song, aber ja, es ist halt nur dieser eine 16er und sonst die Hook und die Pre-Hook. Und dafür hat mich dann aber der Rest des Albums wirklich dann nochmal auch, ja, so ein bisschen positiv überrascht, weil er da schon nochmal, finde ich, auch andere Facetten drin hat. Und das ist ja oft ein bisschen so eine Gefahr, wenn du das halbe Album vorher auskoppelst, wie es ja jeder momentan macht.
Ja, daran merkt man halt auch den Einfluss von Streaming. Also so, dass halt, wie Spotify halt das Rap-Game verändert hat oder generell das Musik-Game. Gut, jetzt Schlager vielleicht nicht so, weil da die meisten noch Platte kaufen, aber das also Deutschrap mit Streams, die Songs sind halt 2 Minuten und damit du sie möglichst schnell, also damit sie möglichst schnell als gehört gelten. Also es ist ja irgendwie so, dass sobald du den Song zur Hälfte gehört hast, gilt es als ein Stream und du kriegst Geld dafür. Und so ist es ja mittlerweile überall oder so ist es ja häufig.
Ja, auch da halt wieder interessant so. Ich meine, Andi, eigentlich jemand, der, wenn du ihn jetzt wahrscheinlich fragen würdest, sagen würde so, ja, Streaming scheißt er komplett drauf, ist ihm alles wurscht und so. Aber trotzdem kann man bei dem Album durchaus sagen, okay, es ist schon ein 2019 Musikindustrie angepasstes Album, so
auf jeden Fall. Sagst. Vielleicht kommt es ihm auch ein bisschen zugute, weil er eh nicht so Bock hat, so lange Mucke zu machen und dann kann er gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Streaming-Schiene und die Null-Bock-Attitüde.
Ja, voll. Album produzieren hat sicherlich nicht allzu lang gedauert, rein von der Länge her. Ist ja eigentlich fast Mixtape-Länge, muss man ja wirklich sagen.
Wie siehst du es im Vergleich zu seinen Alben davor, also Pelsato Platin und Turbo?
Ich finde, man sieht auf jeden Fall eine Entwicklung. Kommen wir auch, denke ich, später nochmal ein bisschen drauf. Du merkst einfach, wie sich es von den Produktionen her verändert hat, weil ja wirklich Pelsato Platin noch auch so ein sehr, das war ja auch noch ein Album, da war er auch noch jünger und das hast du halt so richtig gemerkt, das war halt so sein Ding, er hat ein bisschen locker geflext und so, hatte schon ein paar härtere Bretter drauf, hat aber halt auch so so ein paar bisschen mehr so Larifari-Songs, sag ich mal, und dann
poppiger halt ein bisschen, also nicht poppiger, aber melodischer.
Ja, genau, das auf jeden Fall, er hatte da ja eigentlich nur bei den Singles auch diese ganz harten Produktionen drauf, auch von den Beats her, wo du wirklich merkst, so, okay, das geht jetzt wirklich voll in die Fresse. Und Turbo war dann eigentlich so ein bisschen, wie sagt man immer, Opus Magnus oder so, also so ein bisschen dieses Hauptwerk von ihm halt, weil da wirklich alles drin war, ja, da hat er halt komplett diesen Karate-Andi-Style, asozial, trotzdem irgendwie immer witzig und unterhaltsam. Er hatte ein bisschen diese Sachen, die schon noch irgendwo funktionieren, weil sie Ohrwürmer machen, ja. Schon noch ein bisschen so die Sachen, die in den Kopf gehen. Aber er hatte halt auch wirklich dieses krank Asoziale drauf. Und ja, jetzt die Platte, finde ich, ist auch sehr gut geworden jetzt. Und nachdem, also klar, erst 2 Tage gehört komplett, aber schon sehr nett.
Ja, gefällt mir auch sehr gut, wie du schon angesprochen hast. Also ich finde halt vor allem auf Pelsato Platin macht er wirklich noch mehr melodischere Tracks. Er hat selber auch mal gesagt, er hat sich bei Pelsato Platin noch nicht so viel getraut. Also er wollte einfach, er selber hat sogar gesagt, es war ein bisschen poppigeres Album. Breakdance Battle zum Beispiel. Das ist ja wirklich, da wird auch viel gesungen. Hat er jetzt auch wieder bei Boss vom Hinterhof 2 und hatte er auch bei Turbo. Aber bei Turbo, wie du schon gesagt hast, war die Spanne viel größer. Also mit Mofa ja eigentlich auch echt ein Chart-Hit gelandet. Und dann aber eben auch dieses Asoziale und jetzt ich finde persönlich beim A$AP Cotti Album, da kommt jetzt noch mehr dieser Karate Andi wirklich in die Fresse Rap so und asozial, also schon, Turbo war ja auch asozial, aber jetzt finde ich viel mehr, also wirklich in fast jedem Track so kommt irgendwie dieser asoziale Karate Andi zum Tragen jetzt in A$AP Cotti.
Man muss ja wirklich sagen, dass er, also ja, diese krasseren Lines, die sich vielleicht auch nicht jeder trauen würde zu rappen, das hat er ja wirklich durch die Bank weg. Und eigentlich auch in jedem Song findest du wirklich eine Line, wo du sagst, okay, crazy, da kommt einiges bestimmt an Backlash zurück. Und das führt uns eigentlich auch gleich zu so einer kleinen Kategorie. Und zwar haben wir mal unsere Lieblingslines rausgesucht. Und zwar haben wir einmal die provokanteste, die lustigste und die, ja, overall Lieblingsline drin gehabt. Samu, präsentier uns doch mal, was dich bisher am allermeisten gefesselt hat nach diesen 2 Tagen Hören.
Ich fange direkt mal mit der provokantesten an. Die provokanteste Line des Albums findet sich auf dem Song 30 Jahre Krieg und heißt: Ich bin Boris Becker 2 und hab mehr Frauen gefickt als Brustkrebs. Nutten rufen Halleluja, wenn mein Auto vor dem Puff steht. Und als Adlib kommt dann noch: oder 110.
Die fand ich auch heftig. Das mit dem Brustkrebs ist hart, ja. Man muss wirklich sagen, unter der Gürtellinie, klar überspitzt, aber ja, sehe ich absolut so. Kommen wir ein bisschen zu lustigeren Sachen.
Genau, dann lustig fand ich weil ich jeden Tag bei meinem Koks-Dealer anrufe, also das Thema war sehr in den Medien, weil ich jeden Tag bei meinem Koks-Dealer anrufe, verliere ich mehr Geld im Taxi als Max Kruse.
Absolut legendär, wie Max Kruse sein Pokergeld, wie viel war das eigentlich?
80.000
waren es, 80.000? 80.000 Euro einfach so in einem Taxi vergessen hat, weil er zu besoffen war, glaube ich, oder? War das
ja,
nicht das Problem?
Irgendwie also,
war zu dicht, glaube ich.
Wahrscheinlich. Also 80.000 Euro im Taxi verlieren, kann man mal machen. Hat Max Kruse damals noch bei Wolfsburg gespielt und hat auch noch für die Nationalmannschaft gespielt und war eigentlich so gerade, ja, also es und hatte gerade schon ein paar Dinge am Laufen. Also da war ja auch dann dieses Schwanzvideo, wo er so ein Selfie-Video macht, wie er sich halt den Penis massiert, und das hat er anscheinend einer anderen Frau geschickt. Und ich weiß nicht, ob es kurz davor oder kurz danach war. Auf jeden Fall war es derselbe Zeitraum. Und dann kam eben das mit den 80.000 im Taxi verlieren. Ja, und das in Kombination hat dann irgendwie auch so ein bisschen dazu geführt, dass er aus der Nationalmannschaft rausgeflogen ist oder nicht, oder halt einfach nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
Ja, galt ja auch so ein bisschen so, schon so als Hoffnung eine Zeit lang, als er ein paar Tore gemacht hat in der Liga, war er schon ein bisschen so, ah ja, vielleicht wäre das einer für die Zukunft und so, und dann hat er sich damit ins Abseits geschossen, wie man so schön sagt.
Ja gut, der war ja dann auch schon 28 oder 26 oder egal, aber du siehst auch, kurzer Fußballexkurs, jetzt bei Werder Bremen, der fehlt Werder Bremen einfach, der war der Schlüsselspieler in der Offensive, aber
Tore kann er auf jeden Fall machen, muss man sagen. Sehr schöne Line. Und deine Lieblingsline allgemein?
Meine Lieblingsline allgemein, die Line, muss ich sagen, die zeigt für mich auch ein bisschen, dass Karate Andy auch ein guter Rapper ist und der halt auch, also der auch gut rappt einfach, also auch technisch gut rappt. Und ja, die Line ist, es heißt, Kleider machen Leute, aber keiner deiner Freunde gibt einem das Gefühl, dass er weiß, was das bedeutet. Und als ich die Line das erste Mal gehört habe, ich glaube, es war Freitag mit der U-Bahn, also saß ich in der U-Bahn, Freitag in der U-Bahn, direkt Song nochmal von vorne und nochmal neu gehört, und ich habe richtig gelacht, weil es halt Diss ist, aber es ist halt nicht dieser, es ist nicht so direkt ein Diss in die Fresse, sondern es ist halt so ein bisschen verschachtelt sozusagen, und das finde ich sehr, sehr, und auch den Diss an sich finde ich sehr amüsant.
Ja, Andi kann auch durchaus subtil so, das hat er ja auch schon auf älteren Lieder, gerade auch, wo er dann so eine immer, er disst ja eigentlich nie mit Namen, sondern es ist ja eigentlich immer so ein Du oder so ein, ich sag mal, fiktives Hipster gegenüber wird vielleicht gedisst oder so, und da hat er auch ein paar lustige Sachen mit Crew, finde ich eine sehr schöne Auswahl, absolut. Ich glaube, meine absolute Lieblingsline, also jetzt zumindest aufs erste Hören, kommt von Monatsanfang. Ein Track, den ich sehr, sehr gerne mag. Dieser smooth Beat ein bisschen. Und der Raptor, da ich öfter im Gerichtssaal bin als Staatsanwälte, trage ich Gucci-Pullis gegen die soziale Kälte. Das ist doch auch eine Line, die dir eigentlich gefallen müsste. Das, ich hätte eigentlich gedacht, dass du die tatsächlich raussuchst, ehrlich gesagt.
Ja, ich liebe auf jeden Fall diese Ironie. Also einen Gucci-Pulli tragen gegen soziale Kälte.
Auch einfach so dieses klassische soziale Kälte, so als geflügelter Begriff, der ja dann immer so gerne mal in gewissen Zeiten mit dem so rumgeworfen wird, dass er das dann immer auch relativ clever eigentlich einfließt jetzt in seine Texte. Klar, okay, das war jetzt nicht super clever, weil davor ein bisschen Zweckreim so, aber trotzdem fand ich cool und deshalb eigentlich bisher, glaube ich, mein Lieblingsline. Aber am allerlustigsten fand ich auch von dem Lied, man merkt schon, das Lied taugt mir sehr, ich trinke nur noch Bratkartoffelsoße, zieh die Makarov-Pistole aus der Prada-Jogginghose. Und jetzt meine Frage an dich, Samu, was ist denn Bratkartoffelsoße?
Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich esse normal, also wenn ich Bratkartoffeln esse und ich will Soße dazu, dann meistens mit Ketchup.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Meint er damit Ketchup? Meint er damit jetzt Bratensoße allgemein und hat das Bratkartoffel einfach so gelebt? Weil sonst Bratkartoffel kommt für mich in die Pfanne schön mit Zwiebel und dann wird es schön. Also ist ja jetzt nichts, wo du so klassische Soße dazu machst.
Ich glaube, Bratensoße meint er nicht. Und ja, ich habe ein bisschen rumgegoogelt auch wegen, und ich glaube, da wird viel, also wenn Bratkartoffelsoße, dann so im Auflauf, also Bratkartoffelauf, also als Auflauf, Kartoffelauflauf.
Was ist denn Bratkartoffelauflauf?
Nee, nicht, also ja, wenn du halt die Kartoffel kurz anbrätst und dann aber Auflauf draus machst, dass sie nicht direkt im Ofen durch ist, sondern dass sie halt schon ein bisschen angebraten ist. Und dann wird da, glaube ich, viel mit Speck und mit Sahne gearbeitet.
Okay. Aber auch da ist es nicht eigentlich immer eher so, dass du eine Kartoffel eher erst kochst und dann anbrätst und nicht anbrätst und dann in den Ofen packst?
Naja, aber kochen, anbraten und dann in den Ofen, finde ich, das ist ein Schritt zu viel auf jeden
Fall.
Naja,
voll, absolut. Aber sonst ist doch so, sonst packst du sie doch einfach nur in den Ofen, oder? Und dann ist ja auch wieder keine Bratkartoffel. Also brätst du deine Kartoffeln und packst sie dann in den Ofen?
Nee.
Eigentlich auch nicht, gell?
Aber das ist das, was ich am schlüssigsten fand.
Ja, schon, wie gesagt, also das ist ja auch dieser berühmte Interpretationsspielraum, den du natürlich gerade bei Karate Andi auch sehr viel hast.
Vor allem bei der Bratkartoffelsoße.
Ja, ich weiß es wirklich nicht und mich würde sehr interessieren, was er am liebsten isst mit, oder welche Soße er am liebsten zu Bratkartoffeln isst.
Ja, locker wahrscheinlich einfach Ketchup.
Wahrscheinlich ist es einfach Ketchup,
ja. Er trinkt ja auch Arbeitersekt und meint damit Bier, also Pilsator.
Ja, klar, logisch. Ja, aber wahrscheinlich ist es Ketchup, ja. Aber auch dann, würdest du Ketchup trinken?
Nee, aber ich würde Ketchup zu Bratkartoffeln essen und den Arbeitersekt, also Bier, trinken.
Ja, das ist fair.
Sogar zu Bratkartoffeln.
So, und dann kommen wir zu meiner provokantesten Line. Und am provokantesten fand ich, was ist jetzt auch nicht unbedingt neu bei Andi, sondern das hat er durchaus auch in auf den anderen Alben schon gehabt, aber finde ich trotzdem was, worüber man kurz mal reden kann. Und zwar rappt er auf 24-7, also auch auf einem Lied, das ausgekoppelt wurde vorher. Mein Schwanz sieht wie das Rohr von einem Wehrmachtspanzer aus, weil ich Fernet Branca sauf, bis ich Herzschrittmacher brauch. So, erstmal geil mit dem Fernet Branca und Herzschrittmacher und so, aber vielleicht trotzdem insofern provokant und dann vielleicht auch ein bisschen problematisch. Andi hat schon, obwohl er sich auch auf dem Album, kommen wir später auch noch dazu, sehr deutlich eigentlich gegen rechts und so positioniert, hat er schon öfter diese so ein bisschen Nazi-Jargon drin. Also klar, er meint es irgendwie ironisch und so, aber finde ich trotzdem auch was gerade heutzutage, woraus man ihm so ein bisschen Strick drehen kann oder wofür er dann kritisiert werden kann, ihm ist es egal und das ist jetzt hier auch gar nicht, also es geht jetzt auch nicht darum, ihn hier irgendwie zu beschützen oder so, aber trotzdem vielleicht was, wo man sagen muss, okay, wenn das vielleicht Leute hören, die sich da nicht so viel drüber Gedanken machen, die könnten das falsch verstehen oder es vielleicht so ein bisschen als Verharmlosung ansehen. Wie siehst du das?
Ja, da sind wir wieder bei der Ironie, die die Karate Andi halt schon immer, also oder diese Überspitzung, die Karate Andi schon immer in seine Tracks mit einbaut. Ja, da sind wir natürlich wieder bei dieser absoluten Überspitzung, die Karate Andi immer in seiner Musik drin hat. Und er hat auch mal gesagt, ich mache dumme Musik für intelligente Leute. Und das würde ich dann, zu sowas würde ich in diese Kategorie einsortieren, dass man halt schon einfach checkt, dass es so drüber ist, dass es halt nicht ernst gemeint ist. Er rappt ja, ich weiß nicht, ob es auf dem Album war, bei Karate Andi, dadurch, dass sie sich solche Dinge ja oft wiederholen, kann man manchmal auch nicht ganz zuordnen, zu welchem Album sie gehören, obwohl es erst drei gibt, aber er rappt ja auch mal von Stimmung im Führerbunker und so, also ich glaube schon, dass er halt einfach, oder er versucht es halt immer so stark zu überzeichnen, dass man schon versteht, dass es nicht ernst gemeint ist. Und ich muss sagen, ich, genau diesen Stil feiere ich halt. Deswegen finde ich auch, also klar, die provokanteste Line mit dem Brustkrebs, aber die ist halt auch catchy einfach.
Ja, das stimmt. Und Provokation bei Andi sowieso absolut an der Tagesordnung. Aber du hast es auch schon angesprochen, er benutzt sehr viele Elemente schon noch wieder. Also es ist zum Beispiel dieses Kneipenterrorismus. Jetzt hat er einen ganzen Song, der auch tatsächlich so heißt. Das hat er aber auch schon mal auf einem Song davor gerappt. Das war nämlich auf Pesato-Platin, nämlich Morgen höre ich auf. Da war das so auch zum ersten Mal für mich eigentlich so catchy da, halt dieses meine Crew und ich am Hausverbot, dann Kneipenterrorismus und so. Und da gibt es ja auch, Bomber benutzt es auch viel, der kommt ja aus dem Dunstkreis, ich glaube Finch Asozial hat das auch in Songs benutzt. Er hat jetzt eben einen ganzen Song quasi gemacht, der so heißt, er hat Der Boss vom Hinterhof 2, das ist ja quasi auch die Fortsetzung von einem Song vom ersten Album. Und man merkt schon, wie sich einfach die Stilmittel wiederholen.
Auf jeden Fall.
Weil er halt, ja klar, es geht immer um Saufen, um Schnaps, um Spilo, um Kneipe, um Koks und um diese ganzen Sachen.
Aber jetzt auch mittlerweile halt auch mehr als noch in den anderen Alben. Also auch dieser Song auf seinem letzten Album Turbo, gebrochener Knieboogie, das ist ja schon eigentlich noch ein Skater-Song, so irgendwie.
Ja, am Anfang hat er damit ja wahnsinnig viel kokettiert, dass er eigentlich, er sah ja auch immer selber ein bisschen aus wie so ein Skater oder Hipster so ein bisschen und hat das aber trotzdem immer gedisst und war dadurch auch so ein bisschen.
Er rappt doch auch in einer Cypher bei Rapper Mittwoch, rappt Ben Salomon, yo, und wieso trägst du denn eine Schnur als Gürtel? Und dann macht er so, ja, Skaten.
Ja, er ist ein Typ, der eigentlich daher kommt und der ja auch mit diesem, der ja auch so ein bisschen dieses Breakdance-mäßige immer ein bisschen überspitzt drin hatte und sich da ja auch, ja, schon irgendwie auch immer lustig gemacht hat, aber das irgendwie schon noch so ein bisschen ernst represented hat. Und bei ihm, es ist sehr viel Ambivalenz einfach ja. drin, das muss man wirklich sagen. Ja. Neu ist jetzt bei dem Album für mich tatsächlich, dass er wirklich auch ernsthaft sozialkritischer wird, ja, also er hat zum Beispiel auf Du Weißt, rappt er ja auch, scheißegal, was mit Pegida passiert, meine Crew hat euer Abendland schon islamisiert, wo er ja ganz klar mit diesem, ich meine gerade, wir haben das so krass in den Medien immer mit diesen, die Ängste besorgter Bürger und die ganzen Leute, die sich abgehängt fühlen und jetzt dann dadurch AfD wählen und so. Und da finde ich, er rappt ja auch, ja, Deutschland fahren brennen hier im Block, wo er schon, finde ich, sehr deutlich auch ein Statement abgibt, dass er damit halt wirklich absolut gar nichts zu tun hat. Auch ja. wieder konträr halt zu diesem, dass er schon mit Nazi-Jargon teilweise ein bisschen kokettiert.
Aber also da muss man echt, also das mit dem Nazi-Jargon, ja, aber wirklich, das ist ja nur, also das ist ja nur sehr pointiert und auch wirklich sehr, also das kommt ja jetzt nicht, ist ja nicht so, als würde er die ganze Zeit Dritte Reich vergleichen machen.
Nee, absolut nicht, aber es ist halt schon sowas, du kennst ja diesen klassischen Weltfeuilleton-Artikel, wo sich dann halt irgend so ein Kulturheini dann auch mal mit Rap beschäftigen muss, sich herablassen muss, sich mal ein Rap-Album anzuhören und da natürlich gleich kommen mit dem Zeigefinger. Und nur um ja. da, dass das halt klar ist, dass er das nur ironisch macht, aber er eben jetzt trotzdem neuerdings wirklich auch tatsächlich vielleicht sogar so ein bisschen echte Sozialkritik drin hat, was schon auch spannend ist, weil eigentlich war es ja so, klar, Pesato Platin kam, das war dieses lang erwartete Debütalbum nach den ganzen Rapper-Mittwoch-Sachen, wo er ja ein bisschen locker geflext hat, noch so ein bisschen Larifari-mäßig unterwegs war, auch noch gar nicht so seinen Weg gefunden hatte. Dann kam Turbo, ein super krass antizipiertes Album von der ganzen Szene eigentlich, das auch super aufgenommen wurde, großer Erfolg, also oder für ihn auch ein Erfolg gewesen ist. Und dann war ja schon ein bisschen die Frage, wohin geht's, ja? Machst du jetzt wirklich immer nur weiter dieses Kneipending? Weil ich meine, es sind ja dann auch genügend, ich sag jetzt mal, Nachahmer gekommen, ja? Ich meine, Bomber macht sowas in die Richtung, Nachahmer, falsches Wort hier, aber das gibt's ja schon, ja? Finch Asozial fährt diese Schiene und auch da, ich sag mal, auch dieser Assi-Rap-Bereich, mit dem er schon irgendwo angefangen hat. Klar, okay, KIZ kann man da vielleicht noch ein bisschen Deutschrap geschichtlich vorher einordnen, aber trotzdem muss man, oder trotzdem fragt man sich ja auch als Fan, okay, wie geht der Künstler weiter? Und jetzt hat er tatsächlich auf dem Album zum Beispiel auch Tellerwäscher, bestes Beispiel, wo er sehr viel auch mit so Verschwörungstheorien spielt und so und sich da schon, finde ich, klar positioniert auch.
Ja, also ich würde sagen, ja, sehe ich auch. Er macht halt, also er macht Sozialkritik, aber mit viel Interpretationsspielraum, würde ich sagen. Also
voll, aber das ist ja auch, finde ich, das Gute und deshalb ist es auch irgendwo erträglich, weil ich meine, sonst wäre es so klassisch, wenn er jetzt ein Album machen würde, wo er nur, das hat er vorher auch schon kritisiert auf anderen Liedern, halt dieses Klassische, der Künstler hat dann Erfolg und fängt dann auf einmal an und ne, und macht ja. nur noch so ne, Musik, die gut fürs Image ist und macht halt nur, sagt nur noch Sachen, um sie gesagt zu haben, dass man halt gut dasteht in der Öffentlichkeit. Und ich finde, er macht das eigentlich ganz gut, weil er einfach oder weil er auch mit so Argumenten kommt, er hat ja da auch mit diesem, ja, Hitler lebt in Argentinien und so, wo er so Verschwörungstheorien einfach mal reinstellt, die AfD will uns nur helfen, Sarrazin hat recht, diese ganzen Sachen, die er halt einfach mal so reindroppt, wo aber halt ganz deutlich klar wird, okay, er ist absolut nicht dieser Meinung und ja, das möchte er wirklich ne, wegschieben, dieses ganze Rechte, was wir halt gerade so am Laufen haben hier in Deutschland.
Voll, er sagt ja auch zum Beispiel in einer Line, Hass ist keine Emotion, ich sag Refugees welcome, aber lasse keinen bei mir wohnen. Und das zum Beispiel, oder
ja, dieses Hass ist keine Emotion, das war halt so ein bisschen so auf Twitter, dieses ja. Ding, weil dann diese ganzen es war halt so ein bisschen Argument von den weißen mittelalten Männern, sag ich mal, die halt dann hetzen im Internet und dann sagen, oh ja, Hass ist auch nur eine Emotion, ich muss mich wehren gegen die angeblichen Vorwürfe gegen den alten weißen Mann und so, also ja, diese krude Denkweise einfach.
Es wird oft ja auch davon gesprochen, man solle die Ängste der Leute ernst nehmen, aber Ängste sind ja was Irrationales und du siehst es ja auch daran, dass häufig da, wo wirklich echt wenig, wo der geringste Ausländeranteil ist, oder also nicht nur, in Bayern hat die AfD sitzt ja mittlerweile in jedem Landtag, aber trotzdem, vor allem in Sachsen, wo halt der Ausländeranteil richtig gering ist, ist die Anerkennung von der AfD nochmal höher. Und ja, das ist halt die, und vielleicht spielt er da ein bisschen drauf an, dass er sagt, so ja, Hass ist keine Emotion, weil also Angst ist irrational und deswegen Hass ist keine Emotion. Und man kann auch Refugees welcome sagen, ohne dass man direkt bei überall oder dass man bei sich zu Hause Geflüchtete aufnehmen muss, sondern man kann auch Menschenfreund sein, weil das ja auch dieses Argument ist, oft im Internet so, ja, du sagst Refugees welcome oder du bist pro Flüchtlinge, dann nimm doch direkt welche bei dir auf. Also halt so ein dummes Argument einfach von irgendwelchen rechten Internetschreiern.
Ja, genau, die AfD will uns nur helfen. Dieses, ja, da ist mal jemand, der zuhört und so. Aber in Wahrheit wird halt einfach nur, ne, auf Stimmenfang gegangen und halt, ja, dieses Naive so einfach ausgenutzt von den Leuten. So,
ganz aber klar. Ich finde, er macht's auch dann wieder mit viel Humor. Zum Beispiel, ich würde jetzt nochmal eine Line droppen. Und zwar, immer wenn ich ein Bier in der Kneipe trinke, fliege ich danach nach Afrika und adoptiere ein Waisenkind. Und meine allererste Assoziation ist einfach Krombacher und wie sie Werbung gemacht haben, so mit, ja, wenn du so und so viele Kästen Bier kaufst, rettest du so und so viel Quadratmeter Regenwald. Und das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob er das damit gemeint hat, aber das ist so meine erste Assoziation. Deswegen meine ich auch Sozialkritik mit viel Interpretationsspielraum. Aber dass du halt, ja, geil, ich kann geil saufen hier, aber ich kann auch noch was für den Regenwald tun. So, das finde ich ziemlich lustig. Und ganz geil finde ich auch noch, du bist einsam, dann kauf dir halt einen Schäferhund oder such dir eine Frau ohne Aufenthaltsgenehmigung. Und das ist ja auch dieses, also ich glaube, da schlägt er in die ähnliche Schiene auch wieder mit diesen Facebook-Hasskommentierern einfach. Also das ist auch wieder meine erste Assoziation, dass einfach die Leute, die häufig viel so Scheiße teilen wie, ja, offener Brief an Angela Merkel, es reicht und wir armen Deutschen und so, dass häufig in deren Profil auch viel mit so, ja, mit deutschen Schäferhunden gearbeitet wird und so. Und das, irgendwie ist das mir da in den Kopf gekommen.
Ja, voll, auch einfach dieses, klar, gerade wenn man jetzt das deutscher Schäferhund-Ding hat, hast du da natürlich auch wieder ein bisschen diese Dritte Reich-Konnotation dabei. Aber halt auch generell eine super coole Line und man darf sich wirklich nicht von dem einen oder von der einen oder anderen stumpfen oder vielleicht jetzt auch ein bisschen überzogen asozialen Line abschrecken lassen, weil so zwischendrin hat man da schon auch tatsächlich neue Facetten auch drin.
Ja, Radio-Rap machen ja auch schon andere, deswegen.
Voll, ja, absolut, Radio. Absolut. Und deshalb ist es aber halt auch wirklich wert, sich das Album anzuhören, ja, egal ob man jetzt die ersten beiden gehört hat oder eben nicht oder eher Fan ist oder auch nicht, je nachdem. Es lohnt sich auf jeden Fall. Um nochmal zu diesem Musikalischen zurückzukommen. Wie hat es dir so allgemein von der Produktion gefallen? Von den Beats her?
Fand ich sehr schön. Also ich habe es ja vorher schon angesprochen. Man merkt halt einfach so ein bisschen, dass das Album halt auch sehr auf Streaming ausgelegt ist. Beim Boss vom Hinterhof, also man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, also so von der Melodie und dann auch von den Texten, dass er halt, also auf der einen Seite verarscht er so ein bisschen ein paar andere Rapper, also verarscht in Anführungszeichen oder bezieht sich auf die, aber auf der anderen Seite macht das dann schon auch ähnlich. Also der Boss vom Hinterhof 2, der klingt ja vom Beat her wie einfach wie Palmen aus Plastik. Und dann bei einem anderen Track, da mussten wir jetzt, glaube ich, kurz auf die Sprünge helfen, da, wo er so ein bisschen auch so ein bisschen Rin verarscht.
Ja, das ist Nokia 3210. Da, genau. hat er zweimal vor der Hook hat er dieses. Also klassisch, Rin hat damals angefangen, es ist Donnerstag, ich kaufe mir Supreme. Ja, das war ja damals diese ultra prägnante Line, wo ja auch dieser Supreme-Hype hier so krass durch die Decke ging. Und er hat einmal, es ist Donnerstag, ich kaufe mir Jim Beam, so ganz kurz vor der Hook. Und dann hat er noch, es ist Donnerstag und ich kaufe mir Lean eben. Genau. Und da verarscht es so ein bisschen. Und gerade wenn du jetzt auch den Rin-Bezug sagst, ja, er hat auch Nokia 3210, das ist für mich auch was Rin zuerst in seinen Songs hatte, ja. Was Rin auf Monica Bellucci hatte, das ist ja auch recht prominent zum Beispiel drauf. Und eigentlich, klar, auf den ersten Blick ein Diss und auch sicherlich jetzt Rin mit seinem Style und sowas, was Andy wahrscheinlich eher ablehnen würde. Aber ganz so unähnlich, oder beziehungsweise sie haben einige Gemeinsamkeiten. Andy ja immer noch bei Selfmade Records gesigned. Rin hingegen bei Division. Label-Boss bei beiden Elmir Omerbegovic. Der gute alte, ja, Selfmade-Veteran, muss man sagen, der ja, ja. Aber ja mit Division was ganz anderes gemacht hat und quasi so ein bisschen, es hat ja damals so ein bisschen gewirkt, als hätte er jetzt dieses sinkende Selfmade-Schiff verlassen, weil dein Kollege weggegangen ist, der eigentlich so das krasse Zugpferd war. Und jetzt momentan sind ja auch nur noch die 257ers und eben Andy bei Selfmade gesigned und dann ja auch was ganz anderes gemacht hat. Ja, ich meine, gerade auch Chronik 3 nochmal so als Selfmade-Zeitabschluss oder so ein bisschen als Abschluss von dieser Phase mit Selfmade als dominantestes deutsche Label. Gerade da hat er ja auch noch diesen härteren Film ein bisschen gefahren und so. Ja, und dann hat er mit Rin, klar, absolut den richtigen Riecher gemacht, aber was komplett anderes gemacht. Und das Album ist auch komplett von Alexis Troy produziert, der schon eigentlich eine ganze Weile in diesem Selfmade-Dunstkreis drin ist. Der hatte zum Beispiel auch zu Hatte Tape 4 komplett, war komplett Executive Producer für Chronic 3, eben auch für den Label-Sampler. Und der hat halt auch ja die ganzen Hits eigentlich für Rin gebaut, also wirklich, ja, woran man halt so denkt, Bros, diese ganzen Sachen, womit Rin ja auch groß geworden ist, die neueren Sachen für das Album jetzt. Und ja, da sieht man schon Parallelen. Und das Album klingt so State of the Art, weil es von Alexis Troy ist, aber auch, weil es irgendwo dann wieder diese Ähnlichkeit zu Rin hat, ja, weil du erkennst halt einfach diese Handschrift, du hörst ja auch von manchen Liedern seinen Producer-Tag, also dieses This is the world that you know, hört man ja auch diese Matrix-Ausschnitt, das ja eigentlich so dieses klassische Alexis Troy-Producer-Tag ist. Und ja, auch da wieder so ein bisschen, du hast die Ambivalenz drin, er disst so offensichtlich, aber trotzdem geht es musikalisch auch in so eine Richtung.
Ja, das passt auch, aber das passt ja auch ganz gut in diese, das passt ja auch ganz gut in dieses überspitzte, ironische, aber dann doch ernst meinen, wo wir jetzt auch beim sozialkritischen Part drüber gesprochen haben, dass Karate Andy das eben schon noch ein bisschen aufs Korn nimmt, aber er nimmt sich ja selber auch oft aufs Korn. Und deswegen, dass halt da, dass das halt ganz gut einfach in die jetzige, also dass er damit schon auch in die jetzige oder sich der jetzigen Musik-Rap-Szene einfach anpasst, das zwar schon ironisch macht, aber es halt dann irgendwie doch ernst meint. Ich meine, das Cover von A$AP Cotti, das ist ja auch absolut dem Cover von A$AP Worldwide nachempfunden. Also A$AP Mob, A$AP Mob mit A$AP Rocky, A$AP Fergie, A$AP 12 und den Jungs und so, die ja da auch eine ziemlich krasse Rap, oder was heißt auch, die ja so ziemlich krasse Rap-Crew sind. Und da klar ist es auch wieder ein bisschen überspitzt, dass er sich halt dass es A$AP Cotti nennt, weil ich meine, der spielt in ganz anderen Dimensionen. Aber trotzdem, zum einen ist es halt wieder überspitzt, aber zum anderen versucht er halt damit auch in die aktuelle Szene einfach ein bisschen reinzupassen.
Ja, es ist ja am Ende des Tages auch immer so, er will ja auch Geld mit seiner Musik verdienen, also oder coole Musik machen. Also das ist ja immer auch dieses, du sagst, du hast keinen Bock und du sagst, du scheiß drauf, aber natürlich willst du ja trotzdem, dass die Leute das dann hören, so, ne? Und ich meine, deshalb ist natürlich ein bisschen ambivalent einfach oder so ein bisschen passt vielleicht manchmal nicht ganz zusammen auf den ersten Blick. Und vor allen Dingen denkt man halt vielleicht, okay, er disst jetzt Rin super krass. Aber wenn man guckt eben auch nochmal auf die Videos und auf diese Videoästhetik, ja, mit diesen animierten Sachen und so, das hat Rin halt genauso, ja. Und das ist ja auch gerade das, was man wahrscheinlich jetzt gerade als den zeitgemäßesten Sound so bezeichnen würde, wo man sagen würde, okay, das sind die Sachen, die krass durch die Decke gehen. Auch absolut zu Recht, ja, Alexis Troy, ein super Producer.
Aber es ist halt gar nicht so, wie zum Beispiel jetzt, Raf Camora hat ja auch vor einem Monat sein Album rausgebracht, Zenit. Und das ist ja auch, also weil wir ja vorher auch kurz den Palm aus Plastik-Vergleich gebracht haben, das ist ja trotzdem eigentlich ein ganz anderer Sound. Also Karate Andy macht ja schon, rappt ja schon eher. Und da, also zum Beispiel, was du bei Karate Andy ja kaum hörst, ist Autotune. So, was ja eigentlich im heutigen Rap-Game schon eine ziemlich große Rolle spielt. Also er rappt schon eher und du hast halt auch viel mehr, also Raff zum Beispiel singt ja auch viel oder auch auf Palmen und auf Plastik wird ja,
ja Andy viel gesungen. Ja, Andy benutzt ja dieses Singen auch eher so ironisch so. Das hat er ja früher auch schon so gemacht. Also es ging auf Pesato Platin los, dass er immer wieder Hooks oder auch Parts so ein bisschen gesungen hat und so. Und das halt ja eigentlich nicht so, irgendwie nicht so ganz ernst meinst, aber er hat es halt trotzdem dabei so. Ne? Und damit bist du natürlich immer so ein bisschen auf der sicheren Seite. Kurz noch zum Thema Produzenten, weil das ist ganz interessant. Klar, Alexis Troy auf jedem Track drauf. Aber er hat zum Beispiel auf Monatsanfang, also auf vielleicht meinem Lieblingstrack, also es ist nicht mein Lieblingstrack, aber es ist schon ein sehr cooler Track, da hat er mit Kuso Gifki, glaube ich, hoffe ich spreche es richtig aus, auch zum Beispiel wieder einen super freshen Jungproducer drauf, über den man gar nichts weiß. Das ist so ein Typ mit so einer, der trägt so eine, wie so eine Geisha-Maske oder so eigentlich. Und auch ein, ja, fresher Typ, wird sehr krass antizipiert so in der Szene oder gilt so als sehr krasser Newcomer. Aber man weiß noch gar nichts über ihn. Ja, Nintendo ist auch dabei, der ja auch wirklich diese absoluten Rin-Bretter produziert. So ein junger Typ, den du eigentlich auch halt eher auf so einem Hipster-Release drauf hättest. Also es ist schon sehr, sehr fein gemacht irgendwie von Andy, muss man sagen.
Andy ist ja auch ein Hipster, muss man mal dazu sagen.
Ja, voll, aber er ist ja trotzdem immer so ein, er disst es ja auch und nimmt ja das dann doch wieder. Und das Album klingt, wie ich finde, sehr, sehr geil.
Auf jeden Fall. Also hat er auf jeden Fall einen guten, also ja, mit A$AP Cotti aber er verarscht sie auch ein bisschen, hat er vielleicht den Bogen ein bisschen zu weit geschlagen zu den Mob-Jungs, wenn das überhaupt gewollt war. Aber er bringt auf jeden Fall ziemlich guten Sound, der eben, also auch wenn er ein bisschen unterm Radar fliegt, aber das tut Karate Andy ja generell, der finde ich gut in die heutige Szene passt oder ins heutige Rap-Game passt, sag ich mal, weil er halt trotzdem, also der steht so auf der Gegenseite sozusagen von dem, was halt gerade auch erfolgreich ist, also mit Bones und mit Graf Camorra und ja, aber er passt halt trotzdem gut rein, finde ich. Und ja, das Album, ich habe also bis jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich es 10-mal durchgehört, wahrscheinlich eher mehr.
Geht ja auch schnell, ja, immer noch, ne? Ja, 30 Minuten, das stimmt, kann man sich schon mal schnell reintun.
Also, ist eine U-Bahn-Fahrt von mir bis in Sender. und ja, das ist geil, also mir gefällt es sehr gut.
Ja, finde ich absolut auch. Absoluter Hörbefehl für alle, die es noch nicht gehört haben. Natürlich die anderen beiden Alben auch, muss man sich auf jeden Fall mal reingezogen haben. Ist es für dich jetzt, weil ich meine, ja, so langsam, ja, ist dann doch bald vorbei. Sehr viele große Releases kommen auch nicht mehr. Klar, Sio kommt noch nächste Woche. Aber ja, so langsam geht es ja in Richtung Album des Jahres, in Richtung ja so Award-Verleihungen bei allen größeren Musikredaktionen und so. Ist es für dich da ein Anwärter?
Also ich glaube, objektiv, es ist kein Anwärter, wie gesagt, weil Karate Andy halt ein bisschen unterm Radar fliegt einfach. Und dafür ist er halt zu independent. aber ja, und auch so, also es ist ein richtig gutes Album geworden, hatte ich ja schon gesagt. Nur es ist halt einfach ein bisschen kurz. Ich meine, eine halbe Stunde.
Also dann
halt
für dich Mixtape des Jahres. Ja, Anwärter genau. Immerhin. Naja, auch nicht schlecht. Ja, ich meine, bei Andy kann man auch eh gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich weiß nicht, wie viel oder wie lang sein Selfmade-Deal geht, wie es überhaupt bei Selfmade weitergeht.
Ja, findet man ja gar nichts zu.
Du hast es schon gesagt, vielleicht wechselt er zu Division. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Richtung. Nee, nein, könnte absolut passieren so. Wäre eigentlich vielleicht ein bisschen halt gegen sein Dingens, aber wer weiß es schon. Vielleicht macht er auch was Eigenes. Ich hätte eigentlich gedacht, dass irgendwann diese Ankündigung kommt, dass er jetzt halt auch einen eigenen Weg geht. Vielleicht halt auch Human Traffic, das war ja eigentlich immer seine Crew oder die represented er ja auch auf dem Album, dass er vielleicht da was in die Richtung macht. Das würde vielleicht auch wieder mehr in diese A$AP Cotti, also in diese Karate Andy als Anführer von seiner White Trash Bewegung Richtung gehen.
Bisschen dagegen spricht halt, dass es jetzt keinen einzigen Feature-Part gibt auf dem Album.
Absolut. Und diese ganzen Jungs, die er damals dabei hatte, mit denen er früher schon zu Beginn seiner Karriere in Göttingen gerappt hat, von denen hat man nicht mehr wirklich viel gehört. Ja, wie zwei, drei waren noch auf Turbo drauf. Aber man weiß es nicht. Ich meine, man muss auch davon ausgehen, dass man jetzt von Andy, abgesehen von der Tour nächstes Frühjahr, erstmal wieder Ewigkeiten gar nichts hört. Also da müssen wir mal gespannt sein, wie es da überhaupt weitergeht.
Bis das Album dann in Münz Mallorca und Novoline investiert wurde.
Ja, das sowieso. Muss man mal gucken, wie lange er diesmal braucht, um das die ganze Kohle aufzubrauchen und dann vielleicht doch nochmal ein Album macht. Wir bleiben gespannt. Damit bleibt uns dann eigentlich auch nur noch zu sagen, spielt eine schöne Runde Book of Ra, wenn ihr die Folge hört, trinkt ein Sterni oder sein sonstiges Bier eurer Wahl, trinkt auf jeden Fall auch einen Schnaps dazu, ne, schön Schulle mit Korn, Molle mit Korn.
Wobei Karate Andy trinkt keinen Schnaps mehr, der trinkt nur noch Likör, Digga.
Ist hat er so. Das gesagt, wirklich? Ja,
der trinkt nur noch Bier und Likör, wenn es ist. Also der knallt eigentlich nur noch Pilsator.
Also willst du mir jetzt sagen, dass er auf dem Album so viel lügt, wenn er von Schnaps trinken spricht? Ich bin schockiert. Vor allem, wieso trinkt man nur noch Likör? Das ist doch eigentlich,
ja, Pfeffi
vom
halt.
Zucker her ist das doch eigentlich, oder das so von diesem ganzen Ding her, ist doch eigentlich schlechter, oder?
Das stimmt, aber ich weiß auch nicht, hat er auch bei Vis-a-vis gesagt. Wie gesagt, ich habe viele Vis-a-vis-Interviews mit Karate Andy gesehen.
Es gibt sonst halt einfach nicht viele. Das ist eigentlich die Hauptproblematik. Am Ganzen, vielleicht bekommen wir ja noch was auch von ihm zu hören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Den Samu holen wir uns auf jeden Fall des Öfteren nochmal für Musikfolgen hier mit rein. Vielen Dank, Samu. Hat ja Spaß gemacht. Und
war geil. Hat mir sehr viel Böcke bereitet.
Das ist sehr schön. Ja, hört euch die Folge an, erzählt es euren Freunden, hört das Album. Wir bringen auch noch, glaube ich, eine kleine Karate an die Best-of-Playlist für alle, die sich vielleicht nochmal komplett reinhören wollen oder nochmal so ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollen. Hört da rein, checkt das auf Spotify. Bis dahin, ciao.
Peace.
Thank you and have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.